Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir Mareike. Im Jahr 2017 wurde bei ihr ein Gentest gemacht, der positiv war. Mareike ist also Genträgerin der BRCA1-Mutation. Daraufhin ließ sie sich prophylaktisch das Brustgewebe entfernen. Doch im letzten Jahr dann der Schock. Mareike bekam die Diagnose Brustkrebs triple-negativ. Hallo Mareike und herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Du hattest im Jahr 2017 eine prophylaktische Mastektomie. Mareike, gab es denn die Diagnose Krebs schon vorher in deiner Familie oder warum wurde überhaupt ein Gentest gemacht?
Ja, bei meiner Mama wurde im Februar 2017 Brustkrebs diagnostiziert und aufgrund der Schwere des Krebses, also sie hat den triple-negativ gehabt, wurde uns nahegelegt, einen Gentest zu machen. Meine Mama wollte das erst nicht, weil im Gentest ja dann auch rauskommt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie den Brustkrebs wiederbekommt, hat das aber dann für mich gemacht. Also sie musste sich ja erst testen lassen und dann konnte ich das erst machen. Mhm. Und wir waren dann in Hamburg bei dem Genotologen und man musste ja wirklich ganz weit in die Familienanamnese reingehen. Und daraufhin hatte der Gynäkologe gesagt, also er kann sich nicht vorstellen, dass es bei uns ein Gendefekt gibt. Sehr unwahrscheinlich, meine Mutter hat wahrscheinlich nur Pech gehabt. Und dann kam 3 Monate später leider die Diagnose, dass ich doch diesen Gendefekt habe, mit 80%igem Risiko an Brustkrebs zu erkranken und 50% an Eierstockkrebs zu erkranken.
Mhm. Wenn der Gynäkologe gesagt hat, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist aus seiner Sicht, das heißt, ihr hattet in weitere Krebserkrankungen noch nicht in der Familie?
Nein, überhaupt nicht. Hm. Gar nicht.
Wie hast du dich denn mit dem Ergebnis gefühlt?
Schlecht, sehr schlecht. Also wir haben da ja auch eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet. Wir haben gedacht, gut, okay, das Ergebnis wird dann wahrscheinlich negativ sein oder zu 99% negativ sein und als dann im März eben halt, also meine Mama hat das Schreiben ein paar Tage vor mir gekriegt und da wusste ich eigentlich schon Bescheid. Und als der Anruf dann von meiner Frauenärztin kam, dass ich bitte heute noch sofort in die Praxis kommen soll, ja.
Wie alt warst du denn zu dieser Zeit und wie alt war deine Mutter?
Meine Mama war bei der Diagnose 61. Und ich 38.
Wie waren denn dann die nächsten Schritte, wenn deine Frauenärztin dich dann gleich in die Praxis gerufen hat? Was wollte sie machen? War für dich dann gleich klar, dass du darauf reagierst? Oder, also ich meine, das ist ja nicht gleich automatisch, dass du sagst, okay, alles klar, dann lasse ich das jetzt alles entfernen, weil das ist ja auch ein großer Schritt und das ist ja auch ein krasser Eingriff.
Ja, aber mir war von vornherein klar, als ich diesen Gentest gemacht habe, habe ich mit meinem Mann und meiner Familie drüber gesprochen, wenn dieser positiv ist, dass ich mir die Brust abnehmen lasse. Also das war schon in meinem Kopf drin. Und das wusste auch meine Frauenärztin. Und ja, wir sind dann halt abends in die Praxis gefahren, mein Mann und ich. Und dann hat sie uns das halt erklärt, eben halt auch dieses 80%ige Risiko, was natürlich echt hoch ist. Und meine Schwiegermutter war zu dem Zeitpunkt schon an Brustkrebs verstorben. Und ich habe es mit meiner Mutter halt mitgemacht und habe gesagt, ich möchte niemals diese Diagnose bekommen. Und habe gesagt, ich werde alles dafür tun, dass ich es nicht bekomme.
Und wenn man sich dann die Brüste prophylaktisch abnehmen lässt, wie sehr verringert denn das Risiko, an Krebs zu erkranken oder an Brustkrebs zu erkranken?
Also ich habe ja sehr viele Gespräche vorher gehabt. Man musste dann ja auch mit Psychologen sprechen. Das ist ja ein ganz langer Weg gewesen. Die Krankenkasse wollte das auch erst nicht bezahlen.
Trotz deiner Genmutation?
Ja, genau. Ich habe erst eine Ablehnung von der Krankenkasse bekommen und mit Widerspruch. Und das hat sich alles hingezogen. Also ich habe im März 2018 eben halt den Befund gehabt, dass ich das habe. Und im Juli 2018 wurde ich erst das erste Mal operiert. Also es hat sich echt noch Wochen, Monate hingezogen. Ich musste mich dann nochmal beim Psychologen vorstellen. Und die Krankenkasse hat dann gesagt, sie würde die Mastektomie mit dem Aufbau von Silikon bezahlen, aber nicht mit dem Eigengewebe. Und ich war eigentlich von Anfang an gegen Silikon. Und ich war dann schon so weit, dass ich gesagt habe, also mir ist das jetzt alles egal. Brust ab, Silikon rein, fertig. Und als ich mich dazu entschieden habe, kam dann die Zusage von der Krankenkasse.
Also das höre ich tatsächlich nicht zum ersten Mal, dass die Krankenkasse da nicht gleich zustimmt. Sagen wir es mal
ja.
So. Mhm.
Ja, also habe ich nicht mit gerechnet mit diesem mit diesem harten Kampf, aber ja gut. Und dann hatte ich halt also ich hatte ganz, ganz viele Vorgespräche und in den Gesprächen mit den Ärzten war es dann auch so, man hat dann halt plastische Chirurgen vor sich sitzen, die machen das tagtäglich und für die ist das ganz normal. Und man sitzt da halt als Frau und denkt so, was reden die jetzt da? Und sie wollten eigentlich meine Brustwarzen erhalten. Also sie hatten dann gesagt, sie würden die Brustwarzen abnehmen und würden sie dann im Bauch zwischenlagern, damit die mit Blut weiter versorgt werden. Und wenn ich mit den ganzen OPs fertig bin, würden sie wieder rausholen und die Brustwarzen wieder annehmen. Und dann habe ich gesagt, no. Weil ich weiß, meine Mutter hatte damals eine Frau auf der Kur kennengelernt, die hatte Brustkrebs und die hat sich ihre Brust auch abnehmen lassen, allerdings nicht die Brustwarzen. Und die hat in den Brustwarzen wieder Brustkrebs gekriegt. Und das hatte ich in meinem Kopf drin.
Oh, ja.
Und ich habe gesagt, ich möchte alles, was nur damit zu tun haben könnte, möchte ich weghaben. Ich möchte das komplette Risiko möchte ich weghaben, dass ich diesen Brustkrebs nicht kriege. Und habe gesagt, die Brustwarzen kommen mit ab. Also ich habe wirklich eine komplette Brustabnahme mit allem drum und dran.
Aber du hast dich dann gegen Silikon entschieden, ne, wenn die Krankenkasse zugestimmt hat?
Ja, genau.
Und was ist mit den Eierstöcken? Hast du das auch machen lassen?
Ja, die Eierstöcke war geplant im Dezember letzten Jahres. War die OP geplant, es war schon alles fertig, OP-Gespräch war schon geführt, das hatte ich vor unserem Urlaub im Oktober gemacht, da wären die Eierstöcke und die Gebärmutter noch entfernt worden, das war alles geplant und dann komme ich aus dem Urlaub und dann war nichts mehr wie vorher.
Okay, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind jetzt wieder im Jahr 2018. Wie war dein Leben zu der Zeit?
Also ich habe durch die Erkrankung meiner Mutter habe ich natürlich sehr viel Aufgaben von meiner Mutter abgenommen. Meine Oma war zu dem Zeitpunkt pflegebedürftig, die ist ins Heim gekommen und ich habe mich sehr um meine Oma gekümmert, klar um meine Mutter auch. Sie hat uns damals ihre Chemotherapie hatte, hatte sie uns weitestgehend da rausgehalten. Ich habe das immer nicht so ganz mitgekriegt, wie die Chemotherapie bei ihr lief, weil da durften wir sie auch nicht besuchen. Sie wollte uns nicht sehen, weil sie uns damit auch nicht belasten wollte. Und ich habe zu dem Zeitpunkt als Tagesmutter gearbeitet, war selbstständig und musste das natürlich dann erstmal alles aufgeben, weil wenn man so eine großen OPs vor sich hat, kann man sich nicht um kleine Kinder kümmern.
Na klar.
Genau, und hab dann eben halt erstmal alles auf Eis gelegt und ja, hab dann versucht, mich auf diese OPs vorzubereiten und ja.
Und hast dich also nebenbei um deine Oma gekümmert? Du bist ja selber auch Mutter,
ja.
Ne? Das heißt, du hast ja auch noch ein Kind zu Hause.
Genau. Der musste zu dem Zeitpunkt echt schon viel wegstecken, ne? Also wie gesagt, meine Schwiegermutter ist schon an Brustkrebs erkrankt und verstorben. Und dann eben halt die Erkrankung von meiner Mutter. Ich war mit meiner Mutter viel unterwegs. Wir sind viel in Hamburg gewesen. Ich habe sie dann zu den OPs begleitet. Und also mein Sohn war schon relativ früh auf sich alleine gestellt. Der war dann oft schon alleine, was mir auch echt im Herzen wehtat. Aber ich wusste, er ist stark und er kann das alles. Und habe dann eben halt versucht, für meine Mutter da zu sein. Also mein Mann sagt immer, ich bin Mutter Teresa. Also ich habe dieses Kümmerling-Syndrom. Ich muss mich um alles und jeden kümmern, nur nicht um mich selber. Und das ist leider immer noch so.
Du hast aber 2018 auf jeden Fall erstmal dich operieren lassen.
Ja, genau.
Wie war das? Auch, ich meine, du wachst ja dann da auch aus der Narkose wieder auf und hast ja zumindest einen veränderten Körper.
Genau.
Wie hast du das wahrgenommen und wie war das insgesamt für dich?
Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen habe ich die OPs relativ gut weggesteckt, auch vom Kopf her. Also die ersten beiden OPs, also die, wo es wurde zuerst die linke Brust abgenommen und in gleicher OP mit dem rechten Bauchlappen wieder aufgebaut. Die OP hat 12 Stunden gedauert. Danach war ich dann 2 Tage auf der Intensivstation. Da ging es mir nicht so gut. Ist zwar wirklich viel durch den Kopf gegangen, aber man hat auch erstmal nichts gesehen. Das war ja alles verbunden und man wusste ja, man kriegt ja eine neue Brust wieder und alles wird gut. Und 2 Monate später war dann die andere Seite dran, wieder 12 Stunden. Da hatte ich relativ viel Blut verloren in der OP. Da war ich kurz davor, eine Bluttransfusion zu kriegen, aber habe es dann noch geschafft, dass ich keine brauchte. Und wollte mich auch relativ schnell wieder entlassen, weil diese Zeit da im Krankenhaus, also eigentlich sollte ich 14 Tage da bleiben und ich glaube, nach 9 Tagen wurde ich dann entlassen oder nach 8 Tagen, weil ich auch nach Hause wollte. Ich habe gesagt, zu Hause werde ich schneller gesund und ja. Und darauf folgten dann eben halt noch insgesamt noch 6 Angleichungs-OPs, weil eben halt die Narbe vom Bauch, die war nicht gerade und die Brust war halt nicht gleich. Also es musste nochmal angeglichen werden und da folgten halt noch 6 OPs bis Dezember 2021 insgesamt, genau.
Oh, okay. Mhm. Und in der ganzen Zeit warst du dann nicht arbeiten, sondern zu Hause? Oder?
Nein, doch, ich, warst arbeiten. Ja, ich bin im Dezember 2018 habe ich das Arbeiten wieder angefangen.
Hast du dich denn von deinen Brüsten irgendwie verabschiedet?
Jein. Also ich habe im März ja die Diagnose bekommen und wir waren im März 2018 nochmal in Dubai im Urlaub. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich möchte nochmal Fotos mit meiner Brust haben. Also wir waren im Pool und ich hatte eben halt mein Bikini an und ich sagte, ich möchte noch einmal ein schönes Foto von meiner Brust haben, so wie sie jetzt ist. Das haben wir dann auch gemacht. Die Fotos habe ich auch eingerahmt und aber so richtig verabschiedet, nein.
Wie ging das denn mit deiner Mutter weiter?
Ja, meine Mama, die hat sich auch dann 2018 die Brust, die eben halt betroffen war, die wurde dann abgenommen. Und sie hat sich die auch mit dem Bauchgewebe wieder aufbauen lassen, so wie ich. Also wir haben auch bei einer Brust haben wir gleichzeitig im Krankenhaus gelegen. Wir haben uns in ein Zimmer geteilt, haben das zusammen gemacht. Bei meiner Mutter ist es leider abgestorben. Und sie musste nochmal operiert werden. Und dann haben sie ihr den Rückenmuskel nach vorne gezogen und haben mit dem Rückenmuskel dann die Brust wieder neu aufgebaut. Es war natürlich alles nicht so geplant, aber sie hat es dann auch so hingenommen. Sie hat gesagt, es ist egal, Hauptsache der Krebs ist weg. 2019, sie wurde auch engmaschig kontrolliert, es war alles in Ordnung immer. Und im November 2019 hat sie sich die gesunde Brust abnehmen lassen, so wie ich, und wollte sich die wieder neu aufbauen lassen. Und ist nach der OP aber nicht hochgekommen. Also sie hat, sie war völlig kraftlos und konnte sich nicht bewegen. Und die Ärzte haben gesagt, sie muss aufstehen und sie muss sich aufraffen. Und sie konnte aber irgendwie nicht. Und dann hat sie mich am 1. Dezember angerufen und hat gesagt, ich möchte bitte sofort nach Hamburg ins Krankenhaus kommen. Bei ihr ist der Verdacht eines Schlaganfalls. Und dann bin ich, sind mein Mann und ich eben halt hingefahren nach Hamburg und ich konnte mich daran erinnern, dass sie kurz vor ihrer OP im November zu mir sagte, Mareike, mir ist ständig schwindelig. Und da wusste ich eigentlich schon Bescheid, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich bin dann zu dem Arzt rein und ich fragte dann, was los ist. Und dann sagt er, ja, wir waren gerade mit ihrer Mama im CT oder MRT und wir müssen nochmal mit Kontrastmittel rein. Wir haben da was gefunden, was da nicht hingehört. Und da wusste ich eigentlich gleich Bescheid. Da hatte meine Mutter dann schon 3 Herzmetastasen. Und der ganze Brustkorb war voll mit Metastasen.
Um Gottes Willen.
Und dadurch, dass die eine Metastase im Hirn eben halt so auf den Bewegungsapparat gedrückt hat, konnte sie sich halt nicht bewegen. Und sie wurde am 3. Dezember operiert, wurde die eine Hirnmetastase entfernt und die OP lief auch echt super, wo wir gedacht haben, super, so kann es jetzt weiterlaufen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch die letzte OP, also ich habe dann auch wieder mit ihr zusammen im Krankenhaus gelegen und habe das dann mit ihr zusammen gemacht und eine Woche später hat man ihr dann die 2. Hirnmetastase entfernt und danach war sie querschnittsgelähmt.
Oh Gott.
Sie wurde im Krankenhaus auch nicht gut behandelt, ich meine, die Ärzte, also die Schwestern, die waren alle überfordert und Personalmangel und ich war frisch operiert, aber ich habe gesagt, es ist jetzt alles egal, ich hole meine Mutter nach Hause. Und habe sie dann am 15. Dezember nach Hause geholt, also zu meinen Eltern nach Hause. Haben ein Pflegebett bestellt und alles. Ja, haben dann meine Mutter, also mein Vater, mein Bruder und ich, haben dann meine Mutter zu Hause gepflegt. Und ich hatte dann mit der Palliativärztin gesprochen. Also sie wurde dann auch schon palliativ behandelt. Und alle sagten dann zu uns, also wenn wir jetzt noch ein Jahr mit ihr haben, dann wäre das echt super. Ich bin im Jahr 2020 bin ich 40 geworden. Mein Sohn hatte Konfirmation. Und das wollte meine Mutter noch erleben. Also das waren so ihre Ziele, die sie noch hatte. Und wir wollten im März 2020 mit der AIDA in Urlaub fahren. Und ich hatte dann mit der Schwester gesprochen und mit der Ärztin. Und die sagte, meine Mama wird dann noch nicht sterben. Aber ich sollte mir überlegen, ob ich wirklich mit der AIDA wegfahren möchte. Weil wenn irgendwas ist, ich komme ja nicht so schnell nach Hause. Und daraufhin haben wir dann den Urlaub storniert, haben gesagt, gut, okay, dann bleiben wir zu Hause. Meine Mama ist jetzt wichtiger. Und Anfang Februar, das war irgendwie die erste Februarwoche, da sagte mir dann die Palliativschwester, dass mein Bruder und ich mir die nächsten 2 Wochen Urlaub nehmen sollten. Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, wieso? Und dann hat sie gesagt, meine Mama wird die nächsten 2 Wochen nicht mehr überleben. Und damit haben sie recht behalten. Und meine Mama ist dann am 15. Februar verstorben.
Aber zu Hause in ihrem Bett im Kreis ihrer Liebsten,
ja.
Oder?
Ja.
Mhm. Das ist furchtbar traurig.
Ja. Also am 1. Dezember kam die Diagnose und am 15. Februar, 10 Wochen später, war sie nicht mehr da. Und das ging alles so schnell für uns. Das ist, also, mein Vater und mein Bruder sind da gar nicht mit klargekommen. Die wollten das auch nicht hören. Ich wusste, worauf ich mich vorbereiten muss. Und also ich kann mich noch an einen Anruf erinnern von meiner Mutter. Da hat sie mich nachts angerufen und hat gesagt, ob ich nicht schnell kommen könnte. Meine Mutter war früher Raucherin. Und als sie die Diagnose bekommen hat, hat sie sofort mit Rauchen aufgehört. Und sie wollte dann irgendwann im Februar, wollte sie wohl abends mal oder nachts eine Zigarette haben. Und mein Vater hat ihr die nicht gegeben. Mein Vater hat gesagt, die Zigarette bringt dich um. Und daraufhin hat sie mich angerufen, ob ich kommen könnte, weil sie möchte eine Zigarette rauchen. Und dann bin ich da nachts hingefahren, um mir eine Zigarette zu geben. Und habe dann mit meinem Papa gesprochen und habe gesagt, Papa, du musst jetzt alles, was Mama möchte, musst du ihr ermöglichen und geben. Ich sage, die Zigarette wird sie nicht umbringen. Das macht der Tumor. Mhm. Für meinen Papa war es ganz, ganz schwer. Und
das glaube ich. War deine Mutter denn bei Bewusstsein? Hat sie alles mitbekommen?
Die letzten Tage nicht mehr.
Also du hast also in dem Jahr viele traumatische Erlebnisse gehabt.
Ja.
Also nicht nur in dem Jahr, sondern eigentlich seitdem, oder? Seit der Diagnose deiner Mutter.
Ja. Also ich habe immer gesagt, 2018 war mein schlimmstes Jahr. Mhm. Das hat 2020 dann übertroffen. Mhm. Und jetzt nochmal. Ja.
Hast du denn seitdem, also seit deine Mutter eingeschlafen ist, irgendwie auch Zeit gehabt, das alles zu verarbeiten? Und war dein Leben weiterhin so turbulent oder war es ein bisschen ruhiger wieder, dass du auch wieder dich auf dich besinnen konntest?
Nein, überhaupt nicht. Mein Leben war überhaupt nicht ruhig. Also es ging dann ja 2020 mit Corona weiter.
Ja, stimmt, das kam. Ja, das kam auch.
Genau, noch. Also wir hatten meine Mutter am 7. März 2020 beerdigt. Das konnten wir noch so ohne Einschränkung machen. Also es waren irgendwie über 100 Leute da. Und ein paar Tage später kam dann die Einschränkung und ich durfte meine Oma nicht mehr besuchen im Heim. Also meine Oma war von heute auf gleich alleine, hat gerade ihre Tochter zu Grabe getragen und dann durfte ich nicht mehr kommen. Und das war ganz, ganz schlimm. Ich habe dann jeden Tag mit ihr telefoniert und sie konnte das nicht verstehen, warum ich nicht gekommen bin. Sie hat es mir übel genommen, glaube ich, weil sie auch Demenz hatte. Sie hat das nicht mehr zusammengekriegt und wir hatten ja 3 Monate, glaube ich, Sperre ins Heim zu gehen. Und ich habe gemerkt, bei jedem Telefonat, jeder Tag, der länger wurde, ist meine Oma ruhiger geworden. Und als ich dann wieder ins Heim durfte, war sie auch kaum noch ansprechbar und hat sich echt total entfallen lassen. Und ich habe jeden Tag gedacht, es ist jetzt die nächste, von der ich mich verabschieden muss. Sie hat dann aber noch ein bisschen durchgehalten. Sie hat dann bis Dezember 2022, hat sie mehr oder weniger im Bett vor sich her vegetiert. Und ich bin halt jeden Tag da gewesen und um mich selber kümmern konnte ich mich nicht. Nee, ich habe mich um meinen Vater, um meinen Bruder gekümmert. Ich habe es meiner Mutter am Sterbebett versprochen, weil mein Vater ohne meine Mutter eigentlich lebensunfähig war. Ich habe immer meinem Vater nur 3 Monate gegeben, nachdem meine Mama verstorben ist. Jetzt hat er es schon 4 Jahre geschafft und ich bin auch echt stolz auf ihn, wie er das jetzt so mittlerweile meistert. Aber an mich selber gedacht habe ich nie, nein.
Oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das tut mir so leid. Wie ging das weiter? Nachdem Corona war auf jeden Fall eine schlimme Zeit, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das auch viel mit uns als Gesellschaft gemacht hat. Nachdem du deine Oma wieder besuchen konntest, warst du ja sicherlich auch in Sorge, was mit ihr passiert. Ja. Du hast weiterhin gearbeitet?
Ja, genau. Ich habe erstmal noch weiter als Tagesmutter gearbeitet, habe dann aber irgendwann für mich den Entschluss getroffen, ich muss jetzt was anderes machen, und habe dann am 1.1.2022 beim Zahnarzt angefangen, vorne am Empfang zu arbeiten. Und das war auch mit die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, auch wenn das mit den Kindern total schön immer alles war. Ich musste mein Leben neu sortieren. Ich habe gesagt, ich muss jetzt anfangen, irgendwie alles anzufangen. Und das war so der erste Schritt und sollte eigentlich auch so weitergehen. Und dadurch, dass ich eben halt jeden Tag im Heim war und eben halt mit meiner Oma so konfrontiert worden bin, das war auch nicht wirklich schön, weil ich auch jeden Tag wirklich da war und jeden Tag präsent war und das jeden Tag auch gesehen habe, dieses Leid. Ich habe gesagt, man muss sie doch irgendwie erlösen können, aber ja, nee, es ging nicht. Also man hat immer zu mir gesagt, solange das Herz in Ordnung ist, kann man halt nichts machen. Ne? Das ist so, ja.
Das heißt, du hast es dir angeschaut, konntest aber nicht wirklich helfen, außer du warst da.
Genau, ja. Mhm.
Dann hast du den neuen Job angefangen im Januar 2022. Mhm. Hat dir Spaß gemacht?
Ja.
Ach, schön.
Ja.
Und wie war denn auch dein eigenes Familienleben? Also ich kann mir vorstellen, wenn du dich so viel um andere kümmerst, dass du hast A, keine Zeit für dich und B, wahrscheinlich auch gar nicht so richtig für deine eigene kleine Familie, oder?
Nee. Ich bei meinem Sohn habe ich immer versucht, ihm alles zu ermöglichen und ihn auch zum Fußball zu fahren und aber alles andere ist halt ein bisschen auf der Strecke geblieben.
Mhm. Auf deinem Instagram-Account habe ich gesehen, du hast ja erst im letzten Jahr angefangen, deine eigene Geschichte so zu erzählen. Und das allererste Bild, was du dort hast, das ist ein Foto von dir im Urlaub.
Mhm.
Lass uns mal dort einsteigen.
Ja, wir sind im Oktober 2023 mit Freunden mit der Ida nach Norwegen gefahren. Norwegen war immer schon so ein absolutes Traumziel von mir. Und wir hatten eine super schöne Woche. Die ist sehr schnell vorbeigegangen, aber sie war sehr, sehr schön. Ich habe am vorletzten Tag waren mein Mann und ich alleine. Also den Ausflug haben wir alleine gemacht. Wir waren in Elsund und sind dann auf den Preikestolen gewandert. Das ist ja dieser hohe Berg da in Norwegen. Und wir hatten an dem Tag, es war eisig kalt, aber wir hatten strahlend blauen Himmel. Wir hatten so einen tollen Tag da, mein Mann und ich. Ich habe mich da oben auf diesem Berg frei gefühlt und wir haben da Fotos gemacht. Es war so unglaublich toll, diese Erfahrung da oben zu machen. Ich habe mich dann erinnert, kurz vorm Urlaub hatte ich einen Albtraum. Da standen meine Mutter und meine Oma bei mir vorm Bett und haben gesagt, wenn ich nicht langsam anfange, an mich selber zu denken und auf meinen Körper zu hören, dann holen sie mich bald.
Das hast du geträumt?
Ja, das habe ich ein paar Wochen vor unserem Urlaub geträumt und das ist mir dann da wieder in den Kopf geschossen und ich habe gedacht, jetzt musst du was ändern, Mareike, du musst jetzt an dich denken. Dieses Gefühl da oben, das war einfach toll. Ich gesagt, so jetzt, wenn wir nach Hause kommen, dann wird gleich der nächste Urlaub gebucht, also da fahren wir auf jeden Fall nochmal hin nach Norwegen. Du musst deine Wünsche und deine Ziele, die du hast, die musst du jetzt irgendwie verwirklichen und nicht immer alles auf die lange Bank schieben. Und ja, wir sind dann am Samstag, den 21. Oktober, wieder zu Hause gewesen. Und am Sonntagmorgen bin ich wach geworden und mein ganzer Körper hat verrückt gespielt. Mir ging es ganz, ganz schlecht. Also ich hatte ganz komische Schmerzen in den Knochen, in den Gliedern. Mir war schwindelig. Ich war ganz, ganz schlecht zu Wege. Ich war müde. Also mein Körper hat komplett dicht gemacht und ich bin am Montagmorgen zum Arzt, war natürlich blöd, man war erst im Urlaub und hat sich dann erstmal krank schreiben lassen. Aber es nützte nichts. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Am Dienstagabend, also 3 Tage nachdem wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, habe ich abends mit meinem Mann auf dem Sofa gelegen, wir haben Fernsehen geguckt und ich habe auf einmal einen ganz dollen Schmerz in der Brust gehabt. Und habe gedacht, was ist das? Und dann habe ich angefangen zu tasten und habe dann den Tumor gespürt. Und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich sage, kannst du mal bitte fühlen? Ich sage, jetzt bin ich jetzt irgendwie schon irgendwie jetzt plemplem oder ist da was? Und dann sagte mein Mann, ja, da ist was, aber kann ja nichts Schlimmes sein. Sagt, da rufst du morgen beim Arzt an. Und dann hatte ich dann morgens bei der Hausärztin angerufen und die sagte gleich, nein, Frau Henning, bitte gleich bei der Frauenärztin anrufen, wenn Brust ist, lieber gleich zur Frauenärztin. Und dann bin ich aber von abgekommen. Ich habe dann Wäsche gemacht und hatte noch, Nachbarin kam noch zu Besuch und ich bin dann halt von abgekommen und als ich dann dran gedacht habe, war der Frauenarzt zu, hatte dann ja, es war ein Mittwoch, hatte Mittagspause, nee, der hatte zu mittwochs. Und dann habe ich gedacht, nee, das lässt mir keine Ruhe, weil ich auch Schmerzen hatte. Ich fahre heute Nachmittag in die zentrale Notaufnahme ins Krankenhaus. Bin dann dahin gefahren und hatte das dann erzählt, was ich für Schmerzen habe und was ich da spüre. Und der Arzt sagte, naja, sagt er spürt das auch, aber ich habe wahrscheinlich einen Infekt, habe ich von AIDA mitgebracht und ich soll mir keine Gedanken machen. Aber er schickt mich nochmal nach oben, dass die mal eben einmal kontrollieren. Und ich bin dann nach oben auf Station und da wurde ein Ultraschall gemacht. Es haben 2 Ärzte geguckt und es haben beide Ärzte zu mir gesagt, dass sie nichts sehen.
Gefühlt haben die das aber.
Genau. Mhm. Und sie haben aber nichts auf dem Ultraschall gesehen. Und sie wussten halt durch meine Erzählung, dass ich eben halt jetzt demnächst eben halt die Entfernung der Gebärmutter und Eierstöcke habe und dass ich mir natürlich auch Gedanken mache. Und ich wurde mit den Worten entlassen, dass es wahrscheinlich bei mir eine Kopfsache ist.
Okay.
Und so bin ich dann nach Hause. Und so habe ich dann eine Woche zu Hause noch gesessen und bin dann wieder arbeiten gegangen und habe gedacht, naja, ich bilde mir das wahrscheinlich nur ein. Diese Schmerzen in der Brust wurden aber leider nicht besser, sondern schlimmer. Und habe dann eine Woche später dann bei meiner Frauenärztin angerufen und gesagt, also es tut mir leid, ich muss jetzt doch nochmal kommen. Das muss jetzt nochmal abgeklärt werden. Ich sage, ich mache mir jetzt doch irgendwie ein bisschen Sorgen. Und daraufhin sagt sie, ich sollte am nächsten Tag kommen, gleich um 8. Habe ich gesagt, geht nicht, ich muss zur Arbeit. Und dann sagt sie, nee, Frau Henning, was ist Ihnen wichtiger, Ihre Gesundheit oder die Arbeit? Und dann sage ich, naja, sage ich, schon meine Gesundheit. Ich sage, aber jetzt war ich erst eine Woche im Urlaub und jetzt krank und jetzt schon wieder, sagt sie, egal, Sie kommen bitte. Und dann bin ich dann morgens um 8 hin und meine Frauenärztin hat den Knoten auch gleich ertastet und auch auf dem Ultraschall gleich gesehen. Oh. Und hat dann zu mir aber auch gesagt, ich soll mir bitte keine Gedanken machen, keine Sorgen machen. Es kann nichts Schlimmes sein.
Das war ja kein Gewebe mehr da.
Ich soll mir keine Gedanken machen. Sagt sie, vielleicht müssen wir nochmal ein Antibiotikum kriegen oder also die Lymphknoten am Hals waren auch geschwollen. Also sie sagte aber zur Abklärung, sagt sie, macht sie nochmal einen Termin hier bei uns im Brustzentrum, damit wir alle auf der sicheren Seite sind. Und das war auf dem Donnerstag und am Montag hatte ich den Termin dann, bin dann dahin. Haben alle zu mir gesagt, Mareike, mach dir keine Sorgen, ne? Mhm. Da ist nichts Schlimmes, es kann nichts Schlimmes sein. Du fährst dahin und kommst wieder raus und alles ist gut. Und dann liege ich da auf der Liege, es wird der Ultraschall gemacht und dann wurde ich gefragt, wann denn das letzte Mal Mammographie bei mir gemacht worden ist. Und habe ich gesagt, naja, sag ich, das ist schon ewig lange her. Ich sollte jetzt im Sommer, also im Juli letzten Jahres, sollte ich eigentlich zur Mammographie, aber dann hieß es muss keine Mammographie gemacht werden, weil es ist kein Brustgewebe mehr da und die Bildwiedergebung würde nicht das wiedergeben, wonach man suchen müsste oder könnte. Mhm. Deswegen wurde im Juli nur ein Ultraschall gemacht und da wurde auch nichts gesehen. Und dann hat die Ärztin zu mir gesagt, dass sie den Knoten sieht und dass sie ihren Job schon ziemlich lange macht, als dass sie jetzt sagen könnte, dass es gut ist. Also sie sagt, es sieht nicht gut aus. Und dann liegt man da und denkt so, das ist jetzt gerade ein schlechter Scherz. Und dann bin ich nochmal in die Mammographie und es wurde von beiden Brüsten nochmal eine Mammographie gemacht. Und dann bin ich wieder in das Zimmer zurück, wo ich Ultraschall gemacht habe. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie würde jetzt gerne eine Biopsie machen von dem Knoten und auch von einem Lymphknoten, der nicht gut aussieht. Und es würde jetzt eigentlich nur noch darum gehen, um welche Art von Krebs es sich handelt. Also mein erster Gedanke war wirklich, wie viel Zeit habe ich noch mit meinem Sohn und meiner Familie? Und mein zweiter Gedanke war, wie verklage ich die Ärzte?
Die das nicht erkannt haben, die dich nach Hause geschickt haben.
Nee, die OP damals gemacht haben und meine Brust entfernt haben. Das war mein zweiter Gedanke. Ich habe das aber erstmal wieder weit weggeschoben und habe dann gedacht, okay, man musste ja noch eine Woche auf das Ergebnis warten. Mhm. Hat man hier eine Woche echt zu Hause gesessen und es sind sämtliche Sachen durch den Kopf gegangen und auch der Traum wieder von meiner Mutter und meiner Oma. Und ich habe nochmal, das ist alles wieder mit meiner Mutter hochgekommen und habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ich bin hier echt gerade im schlechten Film und ich möchte, dass ich da rausgeholt werde. Und eine Woche später sind mein Mann und ich dann eben halt wieder zur Klinik Dr. Hanken, um ihm halt das Ergebnis zu bekommen. Und ja, dann wird man reingerufen und bekommt dann zu hören, dass man die aggressivste Form hat, die es gibt. Mit einem KI von 80%, also dieser KI 67 ist ja der Zellteilungsmarker, der bei mir bei 80% liegt.
Also total schnell wachsend.
Genau. Oh Gott, oh Gott. Ja, und dann sitzt man da und dann kriegt man erstmal zu hören, man muss jetzt ins MRT und CT und sämtliche Untersuchungen machen, um zu gucken, ob schon Metastasen da sind. Und das haben wir dann am Dienstag noch alles gemacht. Und am Mittwoch, den Tag danach, musste ich dann nochmal ins MRT. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, da kann ich alleine hin. Die Ergebnisse stehen ja fest, wir wissen jetzt ja, was los ist. Und bin dann da am Mittwoch halt alleine hin. Und nach dem MRT war ein Aufruhr von Ärzten, die auf und ab gelaufen sind. Und ich saß da im Wartezimmer und habe gedacht, irgendwas läuft hier gerade wieder schief. Dann wurde ich aufgerufen und dann wurde ich ins Hinterzimmer geholt und dann wurde mir gesagt, dass man auf der rechten Seite auch was gefunden hat.
Auf beiden Seiten?
Ja, sie wussten aber nicht, was es ist und sie haben gesagt, sie würden auf der rechten Seite, es waren auf der rechten Seite auch zwei Herdenbefunde und von dem einen Herdenbefund konnten sie eine Biopsie machen und an den anderen sind sie nicht rangekommen aufgrund der OP. Also es wurden ja meine Gefäße vom Bauch, wurden ja nach oben verpflanzt. Mhm. Und die Gefäße laufen ja durch die neue Brust durch. Und sie haben gesagt, wenn sie jetzt dann mit der Nadel durchstechen, sie wissen nicht genau, wo die Gefäße langlaufen. Deswegen können sie da keine Biopsie machen. Sie kommen da jetzt nicht ran in diesem Moment. Das muss halt weiter beobachtet werden. Und dann musste man wieder eine Woche warten, bis dann das Ergebnis von der rechten Brust da war. Und da war der Lymphknoten, das war ein Lymphknoten, der war unauffällig. Also es war dann schon mal echt gut. Also so eine kleine Sorge weniger. Nur der andere Herdenbefund, der ist halt immer noch, da steht im Raum, man weiß halt nicht, was es ist. Aber er hat sich jetzt unter der Chemotherapie nicht verändert. Deswegen gehen die Ärzte davon aus, dass es nichts Schlimmes ist. Aber das steht halt noch aus.
Aber Mareike, was ich daran jetzt gar nicht so richtig verstehe, ist, wenn du, also Triple Negativ ist ja Brustkrebs, aber wie kannst du denn Brustkrebs kriegen in der Brust, wo eigentlich Bauchgewebe drin ist?
Ja, weil ein bisschen an der Seite vergessen worden ist oder übersehen worden ist, wie immer man das. Ich habe auf beiden Seiten noch Restbrustgewebe.
Und das wusstest du aber vorher nicht? Also
nein.
Das war auch nicht der Plan, oder?
Nein, das war nicht der Plan.
Und in diesem Restgewebe hast du jetzt tatsächlich?
Ja, am Rand, also am Rand, Randgewebe ist das. Und ich habe immer, also die linke Brust, die ist ein bisschen größer als die rechte. Und ich habe immer zu den Ärzten damals gesagt, dass mir das auf der linken Seite an der Seite zu viel ist, dass sie mir da bitte noch was abnehmen sollen. Dass es irgendwie nicht zu der anderen Seite passt. Und ich habe das immer gesagt, dass es links nicht so sein soll. Und es wurde nie irgendwie richtig, also sie haben da immer noch mal ein bisschen Fett abgesaugt, aber sind dann nicht noch mal rangegangen. Und was die Ärzte halt leider nicht gemacht haben, sie hätten damals nach den ganzen OPs, hätten sie ein Kontroll-MRT machen müssen. Und das wurde nicht gemacht.
Und das war aber Versäumnis der Ärzte, oder?
Ja.
Oder ist das nicht Standard?
Doch, das ist Standard. Also das habe ich jetzt von allen Ärzten, die mich jetzt behandeln und auch von anderen Frauen, die in anderen Kliniken in Behandlung sind, dass nach so einer Mastektomie nach einem halben Jahr ungefähr ein Kontroll-MRT gemacht wird, um zu gucken, ob noch Restgewebe da ist. Und das wurde bei mir nicht gemacht. Und wir als Laie oder ich als Laie kann das ja nicht wissen. Sonst hätte ich danach gefragt. Also ich bin immer regelmäßig bei der Frauenärztin zur Kontrolle gewesen. Jedes halbe Jahr wurde die Brust untersucht mit einem Ultraschall. Aber auf dem Ultraschall kann man das halt nicht sehen. Deswegen waren ja auch alle immer so, haben gesagt, Mareike, da ist nichts Schlimmes, da kann nichts mehr sein. Selbst das Brustzentrum hat ja letztes Jahr im Sommer gesagt, es braucht keine Mammographie gemacht werden, weil es ist ja nichts mehr da. Mhm. Genau da sitzt der Tumor jetzt drin. die ganzen OPs waren umsonst, wenn man es jetzt so im Nachhinein betrachtet.
Ja, nicht ausreichend zumindest, ne?
Ja, genau.
Okay. Aber du läufst jetzt ganz normal in der Therapie wie jede andere Frau auch. Also du bekommst jetzt die Chemotherapie. Du hast ja aktuell auch keine Haare. Du bist noch mitten in der Chemotherapie, oder?
Ich bin mitten in der Chemotherapie, genau. Ich habe jetzt ich habe 16 Chemotherapies waren angesetzt. Jetzt habe ich 10 hinter mir. Mhm. 6 Folgen jetzt noch. Die habe ich immer donnerstags im wöchentlichen Rhythmus. Ja, am 14. Dezember habe ich meine erste Chemotherapie bekommen.
Wie geht's dir damit?
Also ich muss sagen, ich habe das eigentlich relativ gut weggesteckt. Klar, die Nebenwirkungen sind heftig, aber ich habe das auch vom Kopf her gut weggesteckt. Also ich bin auch von Anfang an ganz, ganz offen mit meiner Diagnose umgegangen. Mhm. Ich habe auch gesagt, also bei der ersten Chemotherapie, da wurde dann auch alles erklärt. Also man hat ja so eine Hammerdosis bekommen. Ich habe dann 2 verschiedene bekommen. Und da wurde mir halt auch gesagt, dass nach der ersten Chemotherapie, also zwischen dem 10. und den 14. Tag nach der ersten Chemo anfangen die Haare auszufallen. Und ich hatte so schulterlange Haare, blonde Haare. Und als ich eben halt die Diagnose bekommen habe, ich gesagt, ich möchte nicht, dass der Krebs entscheidet, wann ich meine Haare verliere. Das mache ich selber. Und habe dann angefangen, meine Haare schon auf Kinnlänge abzuschneiden. Und habe das dann auch mit einer Fotografin zusammen gemacht, dass sie mich halt begleitet hat, wie meine Haare immer kürzer wurden. Hab mir dann zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich mir so einen Pixie-Haarschnitt gemacht, so einen Kurzhaarschnitt. Mhm. Aber am 26. Dezember sind die ersten Haare ausgefallen. Und am 27. Dezember hatte ich sie wirklich echt büschelweise in der Hand und habe dann zu mir selber gesagt, also jetzt möchte ich nicht warten. Und bin am 28. Dezember zu einer Freundin gefahren mit meinem Mann und wir haben dann meine Haare abrasiert zusammen.
Mhm. Aber das ist ja dann tatsächlich genau in dem Zeitfenster, ne?
Ja. Also hatten die Schwestern auch recht. Ja, genau. Mhm. Also für mich war es auch ganz, ganz schlimm, keine Haare zu haben. Und ich bin ja auch gleich zum Friseur und habe mir eine Perücke ausgesucht und habe die Perücke hier zu Hause liegen gehabt und habe mir verschiedene Kopfbedeckungen besorgt. Und mein Mann hat immer zu mir gesagt, sagt er, Mareike, du wirst diese Perücke nicht tragen. Ich glaube, du trägst sie nicht. Und ich gesagt, doch, die werde ich tragen. Ich habe mir auch so eine schöne Langhaarperücke ausgesucht. Aber mein Mann hat recht behalten. Also ich laufe fast nur mit Glatze rum. Weil ich finde mich damit schön zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Also sie gehört jetzt gerade zu mir. Und ich verstecke mich damit nicht. Und das ist auch gut so.
Wie reagieren denn die anderen Leute auf dich, wenn sie dich so ohne Haare auf der Straße umherlaufen?
Total positiv.
Sehen? Total positiv. Ja, schön.
Ja, total positiv. Ja. Auch so die Freunde von meinem Sohn, da habe ich also gedacht, so, wenn die kommen, aber nee, die kennen mich jetzt alle mittlerweile mit Glatze und ja.
Na, das hat ja wahrscheinlich auch damit was zu tun, wie du dich selber so fühlst, ne? Und wenn du sagst, für dich ist das jetzt gerade total okay, dann nehmen dich die anderen Leute auch so wahr. Mhm. Wie geht das denn weiter, wenn du jetzt der Chemotherapie durch bist? Wird dann nochmal operiert oder?
Ja. Am 21. Mai steht die erste OP an. Also es wird wahrscheinlich nicht bei einer OP bleiben. Ich hatte jetzt, vor 2 Wochen hatte ich die erste OP-Besprechung. Aber die Ärzte wollten halt nochmal ein MRT von der rechten Seite haben, um zu wissen, was da jetzt rechts ist. Also sie würden ganz gerne brusterhaltend operieren, weil ich jetzt ja eben halt dadurch, dass ich sie neu aufgebaut habe und schon 8 OPs hinter mir habe und die Brust eigentlich relativ schön geworden ist, würden sie natürlich gerne erhalten. Mhm. Ich jetzt aber gesagt habe, ich habe natürlich Angst, dass der Krebs zurückkommt und ich spiele schon mit dem Gedanken, dass die Brust komplett abgenommen werden soll. Ich muss jetzt mal gucken, was die Ärzte sagen, was sie für Ideen haben, was sie mir vorschlagen. Mhm. Ja, müssen wir mal gucken, was da passiert und ob noch eine Bestrahlung gemacht werden muss. Also erst hieß es nein, die Ärzte in Hamburg sagen vielleicht ja, weil sie jetzt auch nicht wissen, ob sie das restliche Brustgewebe mit entfernen können.
Naja, und vor allem auch der eine Knoten, den du da noch hast in der rechten Brust, wo keiner weiß, was es ist, oder?
Genau.
Oh Gott. Hast du denn jetzt mehr Zeit für dich?
Ja, zu viel. Weil ich ja zu viel nachdenke. Also ich muss sagen, ich bin vorher nicht jemand gewesen, der echt immer 160% gegeben hat. Also ich war immer auf Achse und bin gefahren, habe getan und gemacht. Die Chemotherapie hat mich und meinen Körper also echt aufs Minimum runtergeholt. Mhm. wo ich auch erstmal mit klarkommen muss. Also die ersten Wochen habe ich echt gut weggestickt, auch vom Kopf her. Nach der 7. Chemo ging es mir vom Kopf her überhaupt nicht gut. Ich habe gedacht, so, das, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich konnte mich auch daran erinnern, meine Mutter hat immer gesagt, nochmal eine Chemotherapie wird sie nicht machen, weil das für sie so schlimm war. Und das können auch wirklich nur Leute nachvollziehen, die eine Chemotherapie selber mitgemacht haben. Also es sagen immer alle, wir können das nachvollziehen, aber man muss das wirklich mitgemacht haben. Und so eine Chemo ist, es ist das Wahnsinn, was die mit einem macht. Also ich bin so müde und ich bin kraftlos. Und wenn ich mal nach unten in den Keller gehe, um die Wäsche hochzuholen, muss ich mich gleich ausruhen. Und das kenne ich halt nicht von mir. Und ich muss mich teilweise dabei ertappen, dass ich mich abends bei meiner Familie entschuldige, dass ich nichts geschafft habe. Und da sagen mein Mann und mein Sohn auch, also ne, jetzt komm mal runter und ne, du brauchst dich nicht zu entschuldigen und ne, mach das, was du kannst. Und wenn nicht, dann ist das so. Und wenn der Haushalt liegen bleibt, dann bleibt er liegen. Aber ich ertappe mich da halt eben halt ganz oft selber mit, dass ich Entschuldigung sage.
Weil du so gewöhnt bist, ne, dass du, genau, dass du funktionierst. Hast du denn in all der Zeit, also ich meine, das ist ja total viel, was du ja auch aufarbeiten musst, wahrscheinlich noch zumindest hört sich das für mich so an, dass du bist ja da sehr emotional, auch was die letzten Jahre angeht. Hast du psychologische Unterstützung?
Nein.
Und möchtest du das nicht oder?
Nein. Also ich wollte schon damals nicht, also es haben alle zu mir gesagt, nach den ganzen OPs, die ich ja hatte, dass man danach zur Kur fährt und selbst das habe ich nicht gemacht. Ich bin ja gleich wieder arbeiten gegangen und von 0 auf 100 wieder. Und ich habe mal gesagt, wenn ich mit jemandem sprechen will, dann kann ich das mit meiner Familie oder mit meinen Freunden machen. Mhm. Also ich war, als ich die Diagnose bekommen habe, war ich einen Tag mal bei der Krebsberatung. Das war auch okay, dass ich da war. Habe ich auch ganz viel geweint. Aber ich glaube, ich muss das nicht nochmal haben. Und ich hatte vor 3 Wochen, als ich zur Chemo gefahren bin, da hatte ich einen ganz schlechten Tag. Also der Tag fing schon ganz schlecht an. Also das Taxi hatte mich morgens vergessen, was mich abholen sollte. Und ich bin dann zu spät zur Chemo gekommen und mir ging sowieso schon nicht gut. Und die Schwester hatte das dann auch gesehen und dann fragte mich, ne, Mareike, wie geht's dir? Dir geht's nicht gut. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Also es war das erste Mal, dass ich da auch wirklich vor versammelter Mannschaft ganz doll geweint habe. Was mir total unangenehm war, weil ich das auch nicht wollte. Also ich möchte nicht, dass man mich schwach sieht. Mhm. Also ich würde auch am liebsten alles mit mir alleine ausmachen. Das geht halt leider nicht. Und daraufhin hatte sie gesagt, sie möchte ganz gerne, dass ich zum Onkopsychologen gehe. Und da habe ich gesagt, nee, möchte ich eigentlich nicht. Und hat sie gesagt, ich soll mir das bitte nochmal überlegen. Ich habe da jetzt 2 Wochen drüber nachgedacht, aber ich, nee. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich da mit einem Psychologen drüber sprechen möchte.
Das musst du auch für dich selber entscheiden. Ich glaube, da kann ja keiner zu dir sagen, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sondern das muss ja aus dir rauskommen. Ja. Ich finde es total schön, dass du mit mir darüber sprichst, was bei dir in den letzten Jahren passiert ist. Und du tauschst dich ja auch über Instagram mit anderen Betroffenen aus. Hilft dir denn das?
Also ich muss echt sagen, ich habe nicht gedacht, also man weiß es ja, dass so viele Frauen an Brustkrebs erkranken. Aber in dem Moment denkt man ja, man ist alleine. Und ich finde das echt erstaunlich, wie diese Community da untereinander auch agiert und man füreinander da ist und eigentlich mit wildfremden Frauen kommuniziert und über sein Schicksal spricht. Ja, also da sind echt schon ein paar ganz tolle Frauen dabei, mit denen ich auch in Kontakt stehe. Ich habe eine zum Beispiel kennengelernt, die wohnt auf Rügen und wir fahren jetzt über Ostern nach Rügen und wir haben uns verabredet. Oh, wir haben gesagt, wir gehen eine Stunde am Strand spazieren und dass wir uns einmal mal live sehen und darauf freue ich mich sehr.
Oh, das finde ich total schön. Ich glaube, dass der Austausch untereinander auch anders ist, als wenn du jetzt mit deiner Familie oder deinen Freunden darüber sprichst, ne? Also ich glaube, man versucht auch immer, seine liebsten Angehörigen so ein Stück weit zu schützen. Aber wenn du dann mit anderen Betroffenen sprichst, dann kannst du, glaube ich, ganz offen darüber reden, was alles total blöd ist und so weiter. Mhm. Ne?
Ja, und weil die das ja auch alle selbst mitgemacht haben, der Chemo und so, ne? Und die wissen halt, wovon man redet und wie es einem geht und
wie schaffst du das denn, Mareike, trotz allem, was dir jetzt in der letzten Zeit passiert ist, weiterzumachen und immer einen Schritt nach dem nächsten zu gehen und jede Woche zu deiner Chemositzung zu erscheinen? Wie schaffst du das, dich einfach naja, nicht in dieses Loch fallen zu lassen, das ja irgendwie scheinbar da rund um dich rum sich aufgetan hat.
Das frage ich mich manchmal selber. Also ich versuche mich halt echt gut abzulenken. Also ich habe auch einen ganz, ganz tollen Freundeskreis, der mich ständig besuchen kommt. Es gibt ja diesen Spruch, schwere Zeiten haben auch immer etwas Gutes. Sie zeigen dir auf wen du dich verlassen kannst. Es gibt 2, 3 Menschen in meinem Leben, von denen bin ich sehr, sehr, sehr enttäuscht, weil die sich seit meiner Diagnose komplett zurückgezogen haben. Und ich bin dankbar über Menschen, mit denen ich vorher nicht so viel Kontakt hatte, die jetzt total präsent sind und mich alle 2 Tage fragen, wie geht's dir? Wollen wir raus? Wollen wir spazieren gehen? Wir sind für dich da.
Ich glaube, viele wissen gar nicht so richtig, wie sie mit Betroffenen umgehen sollen. Was würdest du dir denn wünschen? Also, dass schon die Menschen dich fragen, wie es dir geht. Ja, und ja. Ja, ne?
Und das wissen eigentlich auch alle, ne? Deswegen gehe ich da ja auch so offen mit um. Und also ich habe gesagt, ne, jeder kann kommen und jeder kann fragen. Und jetzt so letzte Woche waren welche hier, die haben dann gefragt, ob sie mal die Glatze anfassen dürfen. Und ne, ich bin da total offen und ja.
Das ist ja auch schön und irgendwie ist es ja auch, also ich finde, das ist ja für dich vielleicht auch ein Schritt dahin, auch mal, dass andere sich um dich kümmern dürfen. Wenn du sonst immer nur diejenige warst, die immer gemacht und getan hat und immer 160%, dann bist du das ja gar nicht, du kennst das ja gar nicht, dann, dass du die Schwache bist und sich andere um dich kümmern, oder?
Und ich lasse es auch noch nicht zu. Das ist noch mein Problem. Also es ist ganz, ganz schwer. Ja, es ist ganz, ganz schwer, Hilfe anzunehmen.
Ich glaube, das ist ein Prozess.
Das muss ich lernen.
Ja, da du bist, glaube ich, jetzt in dem Moment auch gezwungen, das alles zu lernen, Selbstfürsorge zu betreiben, dir Zeit zu nehmen, dir wahrscheinlich auch darüber Gedanken zu machen, was du eigentlich vom Leben willst,
genau.
Oder?
Und wie es weitergeht, das Leben, ne?
Ja. Hast du so eine Bucketlist, wo draufsteht, was du alles noch in deinem Leben machen möchtest?
Ja, also Bucketlist hört sich ja mal schon so an, dass ich schon an den Tod denke. Also ich, klar, also der Tod ist präsent bei mir, dadurch, dass ich eben halt diesen fiesen Triple negativ habe. Und ich natürlich auch die Geschichte meiner Mutter im Hinterkopf habe. Ne? Also ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte natürlich gerne länger als 3 Jahre haben. Ne? Aber man hat schon so Sachen, dass man eben halt nicht mehr soweit im Voraus planen kann. Und also mein erstes Ziel, was ich mir echt gesteckt habe, ist, dass ich, mein Sohn wird nächstes Jahr sein Abitur machen. Und ich habe mal gesagt, ich möchte auf dem Abiball 2025 mit meinem Sohn tanzen. Das ist so das erste Ziel, was ich habe. Ich habe jetzt dieses Jahr noch ein großes Projekt vor mir, wo ich jetzt aber noch nicht so wirklich drüber sprechen möchte, was auf jeden Fall gemacht wird. Dann habe ich letzte Woche waren Freunde hier und dann habe ich gesagt, also was ich auf jeden Fall nochmal machen möchte, ist Paragliding machen. Das ist so ein absoluter Wunsch von mir und ja, auf jeden Fall nochmal nach Norwegen.
Schön.
Das steht auch noch ganz oben auf der Liste. Ja, es gibt schon noch so ein paar Sachen.
Was sind denn so die Dinge, die dich glücklich machen? Also jetzt so eine ganz alltäglichen Dinge. Also hast du dafür den Blick oder den Fokus drauf, dass es auch jeden Tag Dinge gibt, die vielleicht schöner sind als der Rest? Oder fällt dir das schwer?
Fällt mir schwer. Ja, weil ich auch immer noch weil ich mich auch immer noch in diesem verkehrten Film wahrscheinlich fühle. Ne? Also ich denke immer noch so, es kann nicht sein, was hier gerade passiert. Ne?
Ja, das klingt ja auch ein bisschen danach, dass die ganzen Dinge, die hier im rasenden Tempo irgendwie auf dich drauf zugekommen sind, noch nicht so richtig verarbeitet sind.
Ja.
Mareike, gibt es irgendetwas, was du vielleicht anderen noch mitgeben möchtest, also sei es Betroffene oder vielleicht auch Leute, die außenstehend sind, also Freunde, Bekannte, irgendetwas, was du vielleicht noch gern loswerden möchtest?
Dass man wirklich auf sich und seinen Körper hören soll. Weil ich glaube, der Körper gibt uns Signale, wenn was nicht stimmt. Und darauf soll man hören. Das ist wichtig. Und das habe ich die letzten Jahre vernachlässigt.
Ja. Nicht absichtlich, sondern einfach, weil so viel drumherum passiert ist. Ne?
Genau. Also man muss irgendwie an sich denken, man darf auch nicht denken, dass man egoistisch denn ist, aber das ist so, das ist wichtig, ja.
Absolut, das finde ich auch.
Ja.
Liebe Mareike, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist ja für dich bestimmt auch nicht so ganz leicht gewesen. Gerade, es sind ja auch so viele unfassbar persönliche Dinge. Von daher vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank, Franziska.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.